Ich möchte euch auch alle ganz herzlich grüßen an diesem Morgen. Der Friede Gottes sei mit euch. Ich möchte euch an der Stelle auch mal ganz herzlich Danke sagen, dass ich hier bei euch in der Gemeinde sein darf. Es geht mir echt gut und es ist ein ganz großes Vorrecht, hier ein Praktikum machen zu dürfen. Ich freue mich an der Liebe und an der Gastfreundschaft, die ich hier bei euch erleben darf. Ich habe heute morgens mit meinem Papa telefoniert, er lässt euch auch grüßen. Heute geht es ja weiter im Markus-Evangelium, Kapitel 15. Markus, Kapitel 15, ab Vers 1. Ich lese die ersten 20 Verse. Und zugleich frühmorgens hielten die hohen Priester samt den Ältesten und Schriftgelehrten und das ganze Synedrium Rat, und sie banden Jesus und führten ihn weg und überlieferten ihn Pilatus. Und Pilatus fragte ihn: Bist du der König der Juden? Er aber antwortet und spricht zu ihm: Du sagst es. Und die hohen Priester klagten ihn vieler Dinge an. Pilatus aber fragte ihn wieder und sprach: Antwortest du nichts? Sieh, wie vieler Dinge sie dich anklagen. Jesus aber antwortete gar nichts mehr, sodass Pilatus sich verwunderte. Zum Fest aber pflegte er ihnen, einen Gefangenen freizulassen, um den sie baten. Es war aber einer genannt Barabbas mit den Aufrührern gebunden, die in dem Aufruhr einen Mord begangen hatten. Und die Volksmenge erhob ein Geschrei und fing an zu begehren, dass er tue, wie er ihnen zu tun pflegte. Pilatus aber antwortete ihnen und sprach: Wollt ihr, dass ich euch den König der Juden freilasse? Denn er hatte erkannt, dass die hohen Priester ihn aus Neid überliefert hatten. Die hohen Priester aber wiegelten die Volksmenge auf, dass er ihnen lieber Barabbas freilasse. Pilatus aber antwortete und sprach wieder zu ihnen: Was wollt ihr denn, dass ich mit dem tue, den ihr König der Juden nennt? Sie aber schrien wieder: Kreuzige ihn! Pilatus aber sprach zu ihnen: Was hat er denn Böses getan? Sie aber schrien übermäßig: Kreuzige ihn! Da aber Pilatus der Volksmenge einen Gefallen tun wollte, ließ er ihnen Barabbas frei und überlieferte Jesus, nachdem er ihn hatte geiseln lassen, damit er gekreuzigt würde. Die Soldaten aber führten ihn in den Hof hinein, das ist das Prätorium, und sie rufen die ganze Schar zusammen und sie legen ihm einen Purpurmantel an und flechten eine Dornenkrone und setzen sie ihm auf. Und sie fingen an, ihn zu grüßen: Sei gegrüßt, König der Juden! Und sie schlugen ihn mit einem Rohrstab auf das Haupt und spien ihn an, und sie beugten die Knie und huldigten ihm. Und als sie ihn verspottet hatten, zogen sie ihm den Purpurmantel aus und zogen ihm seine Kleider an. Und sie führen ihn hinaus, um ihn zu kreuzigen. Ich bete noch kurz. Herr Jesus, ich danke dir, dass du dies für uns getan hast. Und jetzt wollen wir nicht irgendwelche menschlichen Worte hören und Überlegungen, sondern wir wollen Worte aus deinem Mund hören. Wir wollen dich besser kennenlernen und dich bitten, dass du zu uns redest, dass du uns einen wachen Geist schenkst und dass dein Wort ganz viel Frucht bringt. Amen. Jesus sagt in Johannes 8, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Und von sich selbst auch sagt Jesus: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und wenn wir uns jetzt über diese Leidensgeschichte von Jesus Gedanken machen, so möchte ich uns auch Jesus als die Wahrheit vorstellen, die uns hier mindestens 4 wichtige Dinge offenbart. Jesus ist die Wahrheit, die uns hier erstens ganz klar zeigt, dass der Mensch nicht gut ist, sondern dass alle Menschen Sünder sind. Jesus ist die Wahrheit, die uns hier auch zweitens zeigt, dass Gott alleine gut ist und die Liebe ist. Und drittens, Jesus ist die Wahrheit, die uns hier auch offenbart, dass alle Menschen, die nicht an ihn glauben, bereits gerichtet sind. Viertens, Jesus ist die Wahrheit, die uns hier ganz klar zeigt, dass alle, die an ihn glauben, vollkommen gerechtfertigt und gerettet sind. Ich komme zum ersten Punkt. Jesus, die Wahrheit, zeigt hier, wie wir Menschen eigentlich wirklich sind. Wir lesen in Vers 1, und sie banden Jesus und führten ihn weg und überlieferten ihn Pilatus. Was wir hier sehen, ist ein Mensch, der gebunden wird. Das war in der damaligen Zeit nichts Neues. Es gab viele Verbrecher, die gebunden wurden. Und im Gegensatz zu uns gab es damals die Todesstrafe. Es war nichts Neues, dass ein Mensch gebunden werden musste und zum Tod ausgeliefert wurde. Und alle Menschen wussten, dieser Mensch wird gleich sterben. Er ist ausgeliefert. Es gibt keine Hoffnung mehr. Und wenn wir uns hier Jesus anschauen und betrachten, er hat keineswegs die Situation aus dem Auge verloren. Er hat nichts aus dem Griff gelassen. Er hat alles in der Hand. Weil Jesus sagt auch in einer anderen Stelle, ich gebe mein Leben freiwillig. Jesus wurde nicht gebunden, weil er überwältigt wurde. Jesus wurde nicht gebunden, weil er zu schwach war, sondern Jesus ließ sich binden und er ließ sich überliefern. Ich musste, als ich über dieses Wort binden nachgedacht habe, auch an eine Geschichte im Alten Testament nachdenken, nämlich an die des Simson. Und von ihm heißt es auch im Richterbuch, und die Philister zogen herauf und lagerten in Juda und breiteten sich aus in Lehi. Und die Männer von Juda sprachen, warum seid ihr gegen uns heraufgezogen? Und sie sprachen, um Simson zu binden, sind wir heraufgezogen, damit wir ihm tun, wie er uns getan hat. Und in im anderen Vers, da sagen dann die Israeliten zu Simson, um dich zu binden, sind wir herabgekommen, damit wir dich in die Hand der Philister ausliefern. Was wir von Simson wissen, Simson wurde auch nicht gebunden, weil er irgendwie zu schwach war, sondern weil das eigene Volk mit Blindheit geschlagen war für ihren eigenen Erretter. Simson war der stärkste Mann der Welt. Aber sie banden ihn und lieferten ihn an die Philister aus. Und wir wissen, dass Simson diese Fesseln zerriss und diese Männer alle erschlug. Und wenn wir hier an Jesus denken, so wurde Jesus nicht wegen seiner Schwachheit gebunden. Wenn wir hier Jesus sehen, es ist derselbe Jesus, der alle Dinge trägt durch das Wort seiner Kraft, der durch den noch immer alles gehalten wird. Wenn wir hier Jesus sehen, dann ist es immer noch Gott. Es ist immer noch derjenige, der gekommen ist, die Welt zu erretten. Und hier ist die Zeit erfüllt, dass Jesus überliefert werden soll. Jesus wird gebunden von Menschen. Sie überlieferten ihn. Ich fand das interessant, dass dieses Wort überliefern bei allen Menschengruppen eigentlich vorkommt. Von Judas heißt es, dass er aufstand, um Jesus zu überliefern, und zwar an die hohen Priester. Von den hohen Priestern heißt es auch, sie überlieferten ihn an Pilatus. Von Pilatus heißt es auch, er überlieferte ihn an die Soldaten, damit sie ihn kreuzigten. Die Soldaten schließlich kreuzigten Jesus, und die Volksmenge schrie einfach, kreuzige ihn. Und was wir hier sehen, es ist wahr, was im Römerbrief steht, 3 Vers 23, es ist kein Unterschied. Alle haben gesündigt und das Herz von diesem hohen Priester, die so fromm ihre Gebete sprachen, die in diesen Gewändern rumliefen, das war kein Stückchen besser wie das Herz des Statthalters, des Pilatus. Und das Herz der Volksmenge, die geschrien haben, kreuzige ihn, es war auch kein Stückchen besser wie das eines anderen Menschen. Alle überlieferten sie Jesus und lieferten ihn dem Tod aus. Wie war das eigentlich bei Judas, als er Jesus auslieferte? In Johannes 12 kann man das nachlesen. Da heißt es, und während des Abendessens, als der Teufel schon dem Judas, Simons Sohn, dem Iskariot, ins Herz gegeben hatte, ihn zu überliefern. Das heißt, der Teufel ist eigentlich der tiefe Grund auch dafür. Und später heißt es, und nach dem Bissen fuhr dann der Satan in ihn. Und dann hat Judas Jesus verraten. Und genau dasselbe kann man hier auch über die hohen Priester sagen. Ja, zuerst haben sie den Gedanken vom Teufel bekommen und dann wurden sie vom Satan erfüllt. Weil Satan sicherlich auch ganz großes Interesse hat, dass dieser Jesus, der so viel Gutes getan hat, endlich aus der Welt geschafft wird. Und diese hohen Priester haben sich einfach von ihm erfüllen lassen. Und deshalb ist es auch wahr, was Jesus über die hohen Priester und auch über andere Menschen in Johannes 8, Vers 44 sagt, wo es heißt, ihr seid aus dem Vater, dem Teufel, und die Begierden eures Vaters wollt ihr tun. Jesus ist die Wahrheit, die hier das einfach ganz klar stellt, was wirklich in dem Herzen des Menschen ist. Sie überliefern ihren eigenen Erretter. Und ich habe mir einfach gedacht, dass wir ja eigentlich auch zu den Frommen in dieser Stadt und in diesem Land gehören. Wir werden von den anderen vielleicht auch so angesehen wie Schriftgelehrte und hohe Priester damals. Und ich habe gedacht, vielleicht stehen wir auch in dieser Gefahr, in unseren Diskussionen und in unseren Ratschlägen vielleicht manchmal Jesus die Hände zu binden. Wenn vielleicht oft vielleicht erst Gebet dran wäre oder mehr Gebet, wenn Jesus vielleicht etwas ganz anderes vorhat in deinem Leben und wir richten unsere Wege selbst aus. Wir sagen, ich will dort und dort hingehen und fragen vielleicht oft nicht nach Gottes Willen. Vielleicht stehen wir auch in dieser Gefahr, Jesus die Hände zu binden für das, was er eigentlich in meinem und deinem Leben tun will. Alle überlieferten sie Jesus. Jesus wird gebunden. Was bedeuten eigentlich Fesseln? Die Bibel redet auch von Knechten. Johannes, in 1. Johannes 3, Vers 8 steht ja auch, wer Sünde tut, der ist der Sünde Knecht. Und deshalb ist eigentlich nicht Jesus der Gefangene, sondern all die Menschen um ihn herum. Das ist ein ganz interessantes Bild. Jesus steht in diesen Fesseln, aber in Wirklichkeit sind alle Menschen, die da so frei rumlaufen und ihn zum Tode verurteilen, die wahren Gefangenen und Verurteilten. Was ich glaube, ist, dass Gott hier ein Schauspiel zeigt, was irgendwann mal auch in dem Gericht vorkommen wird. In Wirklichkeit sind die Menschen die Gefangenen und nicht Jesus. Weil sie Knechte der Sünde sind, weil sie immer nur das tun, was der Teufel will und nicht das, was Gott eigentlich will. Weil eigentlich alle Gott hassen. Weil es keinen gibt, der wirklich Gutes tut, wie es auch in Römer 3 ab Vers 10 heißt. Da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist. Da ist keiner, der Gott sucht. Alle sind abgewichen. Sie sind allesamt untauglich geworden. Da ist keiner, der Gutes tut. Da ist auch nicht einer. Ihr Schlund ist ein offenes Grab. Mit ihren Zungen handeln sie trügerisch. Schlangengift ist unter ihren Lippen. Ihr Mund ist voller Fluchen und Bitterkeit. Ihre Füße sind schnell, Blut zu vergießen. Verwüstung und Elend ist auf ihren Wegen. Und den Weg des Friedens haben sie nicht erkannt. Es ist keine Furcht Gottes vor ihren Augen. Und wenn man diese grausame Geschichte liest, kommt man schnell zu Gedanken wie, da wäre ich sicherlich nicht dabei gewesen. Die hohen Priester hätten nicht im Traum daran gedacht, ihren Messias ans Kreuz zu nageln. Aber jetzt müssen wir uns mal vorstellen, was in ihnen vorgegangen ist, als nur kurze Zeit später in einer Predigt jemand ganz klar zu ihnen sagte, der Gott Abrahams und der Gott Isaaks und der Gott Jakobs, der Gott unserer Väter, hat seinen Knecht Jesus verherrlicht, den ihr freilich überliefert und angesichts des Pilatus verleugnet habt, als dieser geurteilt hatte, ihn freizulassen. Ihr aber habt den Heiligen und Gerechten verleugnet und gebeten, dass euch ein Mann, der ein Mörder war, geschenkt würde. Den Urheber des Lebens aber habt ihr getötet. Und nichts war in meinem Leben schockierender, als bis Gott auch mich irgendwann mal gepackt hat, wo ich viel von mir gedacht habe, weil ich auch in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen bin und mich oft für etwas Besseres gehalten habe, wo Gott zu mir gekommen ist und hat gesagt, du, wegen dir musste ich sterben. Deine Sünde hat mich ans Kreuz genagelt. Und ich denke, wir können uns auch hier in diese Geschichte einreihen. Jesus ist die Wahrheit, die hier wirklich zeigt, was im Menschen ist. Und wenn ich hier Jesus so betrachte, es heißt ja von ihm, er antwortete ihm gar nichts mehr. Jesus war hier still nicht, weil er schuldig war, sondern er nahm die Anklagen auf sich. Auch hier ist der wahre Grund eigentlich der Teufel. Die Offenbarung sagt, dass er der Ankläger der Brüder ist. Der Teufel ist der größte Ankläger, den es gibt und der auch uns anklagt. Und wer von uns könnte sich hier an die Stelle von Jesus stellen? Stell dir mal vor, wir würden so etwas wieder organisieren. Es würden alle Menschen kommen, die dich gekannt haben, die dich erlebt haben in deiner Familie, in deiner Bekanntschaft, in deiner Schule. Und die würden dich anklagen. Die würden alles in Erinnerung rufen, was sie von dir erlebt haben. Kann hier jemand die Hand heben? Wer von uns könnte die Stelle von Jesus einnehmen und seine Unschuldigkeit beweisen? Oder noch genauer, wir würden hier einen Film an die Wand werfen von all deinen Gedanken in dieser Woche. Was ich hier nur damit sagen will, Jesus war der Einzige, der diesen Platz einnehmen konnte. Niemand von uns könnte seine Stelle einnehmen. Es gibt niemanden, der unschuldig ist. Aber Jesus steht hier da und er schweigt, weil er alle deine Anklagegründe auf sich nimmt. Er lässt sich anklagen für alles, wozu du eigentlich anklagenswürdig bist. Und das bewegt mich hier zutiefst, dass Jesus das hier so tut. Ich denke, Jesus ließ sich binden mit den Fesseln deiner und meiner Sünde. In Vers 5 heißt es, dass Pilatus sich verwunderte. Dieser Statthalter hatte noch nie so einen Gefangenen erlebt. Eigentlich hätte Pilatus wahrscheinlich erwartet, dass dieser Jesus sich rechtfertigen versucht und sagt, nein, das habe ich keineswegs beurteilt, dass ich der König der Juden bin. Aber dieser Jesus, der schweigt einfach. Pilatus war ein Bewunderer. Und wisst ihr was, von diesen Bewunderern gab es unglaublich viele in dem Leben von Jesus. Es gibt so viele Menschen, gab es zu der Zeit von Jesus, die gesagt haben, wir wollen dir nachfolgen, wohin du gehst. Die Menschen, die eigentlich begeistert von Jesus waren, das waren wirklich viele. Und so lesen wir auch im Lukas-Evangelium, dass jemand sagt, ich will dir nachfolgen, wohin irgend du gehst. Und Jesus sprach zu ihm, die Füchse haben Höhlen und die Vögel des Himmels Nester, aber der Sohn des Menschen hat nicht, wo er das Haupt hinlege. Und dann gibt es immer wieder Menschen, die ihn dann doch verlassen. Vielleicht bist du auch so ein Bewunderer von Jesus und du findest ziemlich gut, was Jesus so tut und auch die Gemeinschaft hier. Aber weißt du, Jesus will keine Bewunderer, er will Nachfolger. Und Jesus hat gesagt, wer mir nachkommen will, der nehme das Kreuz auf sich und er verleugne sich selbst. Und das, was wir hier lesen, spielt sich momentan genau in der Welt ab. Jetzt in diesem Zeitpunkt werden junge Mädchen, die sich vom Islam zu Christus bekehren, von ihren eigenen Familienangehörigen an die Regierung ausgeliefert, damit sie getötet werden. Genau das passiert heute. Und das ist Nachfolge. Und davon hat Jesus immer ganz klar geredet. Er hat gesagt, sie werden euch ausliefern. Der Bruder wird sich gegen den anderen erheben und die Eltern gegen ihre Kinder. Das ist Nachfolge. Und das bedeutet auch für uns, diesen Preis der Nachfolge zu erkennen und ihn auch anzunehmen. Später kommen dann die hohen Priester und beeinflussen das Volk, heißt es, damit sie schreien, kreuzige ihn. Es ist interessant, dass sie kurze Zeit davor Jesus zum König machen wollten. Aber hier werden sie beeinflusst vom Volk und auch das findet heute so oft statt. Wenn ich an die Demonstration in Stuttgart nachdenke, wo es um den Bahnhof ging, wenn du da einige fragen würdest, warum demonstrierst du eigentlich hier? Die würden dir keine große Antwort geben können. Das machen einfach alle und deshalb bin ich dabei. Und jeder von uns steht unter einem ganz starken Einfluss von anderen Menschen. Wir werden geprägt durch unsere Eltern, durch die anderen Jugendlichen hier, und durch vieles andere. Aber es ist wichtig auch, die Motivation zu prüfen. Warum bist du heute hier? Weil deine Eltern es wollen? Weil es eine super Gemeinschaft ist? Weil es einfach cool ist, zusammen abzuhängen warum bist du eigentlich hier? Hier steht, dass die Menge beeinflusst war von den hohen Priestern. Und wenn wir beeinflusst sind von anderen Menschen und wenn andere Menschen der alleinige Grund sind, warum ich Jesus nachfolge, dann reicht es letztendlich niemals aus. Jesus hat gesagt, wenn ihr nicht von Neuem geboren werdet, dann wirst du umkommen. Es ist ein neues Leben erforderlich, ein Leben im Geist. Der Heilige Geist muss uns treiben und wenn er es nicht tut, dann sind wir nicht Gottes Kinder. Diese Menge, die war einmal begeistert von Jesus, einmal nicht und hier liefert sie ihn zum Tod aus. Und das machen wir letztendlich auch in unserem Leben, wenn wir nicht ganz zu Jesus halten. Entweder ganz sein oder lass es ganz sein. Später wird Pilatus so beeinflusst, dass es heißt, da er aber der Volksmenge einen Gefallen tun wollte, ließ er ihnen Barabbas frei und überlieferte Jesus, nachdem er ihn hatte geiseln lassen, damit er gekreuzigt würde. Letztendlich siegt der Gedanke, was denken die anderen über mich? Und ich habe mir gedacht, da könnte man auch meinen Namen hinschreiben. Weil aber Eduard den anderen Leuten einen Gefallen tun wollte, deshalb bekannte er sich dort nicht zu Jesus. Und in diesem Moment stehen wir ja tagtäglich, wenn ich in der Schule bin, auf meiner Arbeit, ist immer die Frage, wem will ich gefallen? In meinem und deinem Leben steht die Ehre Gottes auf dem Spiel. Und die anderen spotten über Jesus und es ist die Frage, stehe ich auf und bekenne ich mich zu Jesus? Oder muss es auch über mich wie über Pilatus heißen, weil er aber den anderen einen Gefallen tun wollte? Weil er den Menschen gefallen wollte? Und Paulus sagt im Galater 1, Vers 10, dass er nicht Menschen gefallen zu versucht, sondern Gott. Es geht eigentlich nur um die Ehre Gottes. Wenn wir uns hier die Soldaten anschauen, wird uns klar, wie der Mensch wirklich wird, wenn er Gewalt über andere bekommt. Es hat ja auch irgendwo der Zweite Weltkrieg gezeigt, wo vielleicht ganz normale Familienväter, Soldaten im Krieg frei waren, als sie in die Dörfer kamen, wie sie einfach Frauen vergewaltigt haben. Als sie gespürt haben, wir haben Gewalt über Menschen, wie einfach geisteskranke Menschen ausgerottet wurden. Das war ja das Ziel, sie aus dem Weg zu schaffen. Und der Mensch hat keinen guten Kern. Er hat keinen guten Kern, das sagt uns die Bibel ganz klar. Die zeigt uns eher, dass der Mensch von sich aus wie eine Bestie ist. Als die Soldaten hier Macht bekommen über Jesus, foltern sie ihn, sie bespucken ihn, sie treiben es immer, immer weiter. Das ist der erste Punkt. Ich komme zum zweiten Punkt. Jesus ist die Wahrheit, die uns hier aber auch offenbart, dass Gott alleine gut ist und dass Gott Liebe ist. Und ich fange wieder von vorne an, bei dem Stichwort, Jesus wurde gebunden. Und möchte mit euch da die Geschichte aus 1. Mose lesen. 1. Mose 22, ab Vers 9. Sie kamen an den Ort, den Gott ihm gesagt hatte, und Abraham baute dort den Altar und schichtete das Holz, und er band seinen Sohn Isaak und legte ihn auf den Altar oben auf das Holz. Ich denke, wir kennen die Geschichte. Gott gab Abraham den Auftrag, du sollst deinen Sohn Isaak opfern. Und jetzt, ihr Väter, die ihr Kinder habt oder ihr Mütter, stellt euch das mal vor, wir müssen es ein bisschen in die Lage von Abraham versetzen. Was muss in dem Kopf von Abraham vorgegangen sein, als sein eigener Sohn ihn fragt, Papa, das Holz ist da, das Feuer ist da, aber wo ist das Lamm? Und der Vater weiß, du bist es, mein Sohn. Und dann muss er seinen eigenen Sohn, auf den er so lange gewartet hat und mit 100 Jahren bekommen hat, auf diesen Altar legen und ihn festbinden. Und schaut, was ich heute sagen möchte, ich möchte auf keinen Fall dabei stehen bleiben, ganz egal, wie hart sich das anhört, wie böse der Mensch auch ist. Gott ist Liebe. Und Gott bindet seinen eigenen Sohn für diese Welt. Und er legt ihn auf den Altar, damit ich und du gerettet werden können. Die hohen Priester fassten die Entscheidung, Jesus auszuliefern. Der Mensch ist nur für das Böse. Aber Gott fasste die Entscheidung, ich will sie retten. Und Gott bindet hier seinen Sohn und er schaut zu, wie sein eigener Sohn für dich und für mich geschlachtet wird. Und diese Fesseln sind für mich ein Symbol für die Macht der Sünde. Jesus wurde damit gebunden. Und ganz egal, mit was du noch zu kämpfen hast, mit was du noch nicht klarkommst, Jesus nahm diese Fesseln auf sich, um sie dann in seinem Tod zu zerreißen. Gott ist Liebe und er stellt den Menschen vor eine Entscheidung. Später lesen wir, dass er zum Fest ihnen einen Gefangenen ausliefern möchte. Und das ist das, was Gott in der Geschichte der Menschheit auch oft gemacht hat. Auch ganz am Anfang, wenn wir in die Geschichte zurückgehen, im Garten Eden, es gab einen Baum der Erkenntnis des Bösen und des Guten und dann gab es einen Baum des Lebens. Und Gott sagte, von diesem Baum dürft ihr nicht essen. Und ich denke, dass Adam und Eva sich auch für den anderen Baum entscheiden hätten können, für den Baum des Lebens. Aber der Mensch entschied sich für das Böse. Und auch später im Gesetz stellt Gott den Menschen vor eine Entscheidung. Das können wir auch später nachlesen. In 5. Mose 11, ab Vers 26, sagt Gott, siehe, ich lege euch heute Segen und Fluch vor. Den Segen, wenn ihr den Geboten des Herrn eures Gottes gehorcht, die ich euch heute gebiete. Und den Fluch, wenn ihr den Geboten des Herrn eures Gottes nicht gehorcht und von dem Weg abweicht, den ich euch heute gebiete, um anderen Göttern nachzugehen, die ihr nicht kennt. Und in Kapitel 30, ab Vers 15, siehe, ich habe dir heute das Leben und das Glück und den Tod und das Unglück vorgelegt, da ich dir heute gebiete, den Herrn, deinen Gott, zu lieben, auf seinen Wegen zu wandeln und seine Gebote und seine Satzungen und seine Rechte zu halten. Und das sind für mich so drei ganz große Situationen in der Geschichte der Menschheit. Einmal im Garten Eden, dann hier im Gesetz und jetzt nochmal in Jesus. Da stehen die beiden. Einmal der Barabbas, der Mörder, der Aufrührer und auf der anderen Seite Jesus, der Unschuldige. Und Gott stellt die Menschheit vor einer Entscheidung. Und für was entscheiden sie sich? Für das Böse. Sie wollen Barabbas, sie wollen den Mörder. Und auch hier können wir an den Grund zurückgehen, von dem das eigentlich kommt. Und auch im Hesekiel können wir nachlesen, dass der Teufel auch ein Aufrührer war. Er hat sich gegen Gott aufgelehnt. Er wollte so sein wie Gott. Und das ist eigentlich der Urgrund für all dieses Böse. Und dieser Teufel, er hat diesen Tod in diese Welt gebracht. Und all dieses Böse. Und wir sind letztendlich damit erfüllt worden. Aber hier stellt Gott die Menschheit noch einmal vor die Entscheidung, Jesus oder Barabbas. Und die Menschheit begehrt das Böse. Aber das zeigt mir auch, wie sehr Gott diese Welt geliebt hat, dass er seinen eigenen Sohn für uns hingibt. Jesus identifiziert sich zutiefst mit uns. Jesus wird für das angeklagt, wofür eigentlich der Barabbas schuldig war. Und Jesus nimmt das auf sich. Barabbas darf frei ausgehen, weil Jesus gekreuzigt wird. Und das durfte auch in meinem und ich hoffe in deinem Leben passieren, dass du frei geworden bist, weil du das angenommen hast, was Jesus für dich getan hat. Später lesen wir, dass Jesus einen Purpurmantel anbekommen hat. Und ich fand es interessant, auch in der Offenbarung nachzulesen. In Kapitel 17, ab Vers 4, und die Frau war bekleidet mit Purpur und Scharlach und übergoldet mit Gold und wertvollem Stein und Perlen. Diese Frau steht für das Sinnbild der Hurerei. Und wenn ich Jesus hier da so stehen sehe, mit diesem roten Gewand, dann bedeutet das für mich, Jesus identifizierte sich mit uns. Es ist wahr, was in 1. Korinther 5, Vers 21 steht. Er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht. Jesus bekommt dieses Sinnbild aller Unreinheit und Verdrecktheit und er lässt sich damit überkleiden. Das schmutzige Gewand, das ich und du, das wir anhatten, das nahm Jesus auf sich. Er nahm es dir ab. und er wurde damit bekleidet. Wenn ich hier Dornenkrone lese, da können wir auch wieder, also ihr merkt, die ganze Bibel ist eigentlich durchzogen von Jesus. Da können wir auch wieder zurückgehen an den Anfang der Geschichte, als Adam und Eva sich versündigt haben. Und als Gott dann zu ihnen kommt. Und dann sagt Gott zu Adam: So soll der Erdboden verflucht um deinetwillen. Mit Mühsal sollst du davon essen, alle Tage deines Lebens. Und Dornen und Disteln wird er dir sprossen lassen, und du wirst das Kraut des Feldes essen. Die Dornen sind ein Sinnbild für den Fluch, der durch uns auf diese Erde gekommen ist. Und Jesus nahm diesen Fluch auf sich, steht ja im Galaterbrief. Er wurde für uns zu einem Fluch gemacht. In Jesaja 27, da redet Gott auch von einem Weinberg. Und Gott sagt zu diesem Weinberg: Grimm habe ich nicht, o hätte ich Dornen und Disteln vor mir, im Kampf würde ich auf sie losschreiten, sie allesamt verbrennen. Was Gott von mir und dir eigentlich erwartet und erwartet hat, war Frucht. Ja, Gott hat gesagt, füllt die Erde, mehrt euch, die ganze Erde sollte voll werden mit Menschen, die Gott anbeten, die seine Söhne werden. Das war eigentlich Gottes Ziel. Aber was wir vorgebracht haben, war eigentlich nur Dornen. Und Jesus nimmt hier diese Dornen, den ganzen Fluch, nimmt Jesus auf sich, um ans Kreuz zu gehen. Und Gott geht im Zorn auf seinen Sohn los. Jesus schreit ja am Kreuz: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und er richtet dort meinen und deinen Fluch. Jesus wurde zum Fluch für dich und mich. Deshalb ist Gott wirklich Liebe. Und ich komme zum dritten Punkt. Jesus ist die Wahrheit, die uns hier auch ganz klar offenbart, dass der Mensch bereits gerichtet ist. Und ich finde die Stelle auch in Obadja interessant, wo es heißt: Denn der Tag des Herrn ist nahe über alle Nationen, wie du getan hast, wird dir getan werden. Dein Tun wird auf dein Haupt zurückkehren. Der Tag wird kommen, wo Gott das alles einmal umdreht. Und wie ich schon gesagt habe, ich glaube, dass Gott hier eine Art Schauspiel uns liefert für das, was einmal wirklich passieren wird. Weil eines Tages wird der Mensch so vor Gott stehen, wie Jesus hier vor Pilatus. Und es heißt, dass er auf 1000 Fragen keine einzige Antwort geben wird. Er wird nicht antworten können. Er wird nicht wie Jesus schweigen, aus dem Grund, aus welchem Jesus geschwiegen hat, sondern er wird schweigen, weil er für jeden Grund, für jeden Anklagegrund wirklich schuldig sein wird. Und Gott wird ihn in Gerechtigkeit richten. Im Psalm 2 heißt es: Warum toben die Nationen und sinnen eitles die Völkerschaften? Die Könige der Erde treten auf und die Fürsten beraten miteinander gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Lasst uns zerreißen ihre Fesseln und von uns werfen ihre Seile. Der im Himmel thront lacht, der Herr spottet ihrer. Dann wird er zu ihnen reden in seinem Zorn und in seiner Zornglut wird er sie schrecken. Habe ich doch meinen König eingesetzt auf Zion, meinen heiligen Berg. Und später heißt es: Fordere von mir und ich will dir die Nationen zum Erbteil geben und die Enden der Erde zum Besitztum. Mit eisernem Zepter wirst du sie zerschmettern. Jesus wurde mit einem Rohr auf das Haupt geschlagen. Hier heißt es, er wird mit einem eisernen Zepter die Völker weiden. Also es ist so gewaltig. Das heißt, dass alle Gottlosen, die hier es gewagt haben, über Gott zu spotten, die seine Gemeinde verfolgt haben und nicht umgekehrt sind, die werden irgendwann vor Jesus niederfallen, weil er sie mit eisernem Zepter dazu zwingen wird. Sie werden keine andere Wahl haben. Das sollte uns auch zur Anbetung führen über die Größe, über die Power, über die Kraft unseres Herrn Jesus Christus. Dass er eigentlich hier keineswegs verloren hat, sondern dass das hier wirklich ein ganz großer Sieg war. In Johannes 3, Vers 18 steht: Wer an den Sohn Gottes nicht glaubt, der hat das Leben nicht und der ist bereits gerichtet. Das heißt, jeder Mensch und auch du, wenn du noch nicht Jesus angenommen hast, dann bist du bereits schon gerichtet und verurteilt. Und jeder Mensch, der ohne Jesus stirbt, der geht für alle Zeit verloren. Es gibt keinen Ausweg mehr. Und es wird auch keine Entschuldigung geben, wie es im Römerbrief heißt, weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, denn Gott hat es ihnen offenbart, auch ganz besonders hier durch Jesus, seinen Sohn. Wenn ich dann lese, dass die Soldaten die ganze Schar versammeln, um sich über Jesus herzumachen, dann denke ich auch daran, dass der Tag kommen wird, wo Gott alle Menschen und Engeln versammeln wird, um seinen Zorn zu offenbaren. Heute ist der Tag des Heils. Heute offenbart Gott seine Gnade in überwältigend großer Art und Weise. Wenn wir die Sonne sehen, die aufgeht und unsere Gesundheit, dass Jesus für uns gestorben ist, das ist Gnade ohne Ende. Aber Gott ist gerecht. Und der Tag kommt, wo Gott jeden einzelnen Blutstropfen rächen wird und wo Gott wirklich für Gerechtigkeit sorgen wird. Das darf uns auch echt ermutigen. Wenn uns Gedanken kommen, wie kann Gott nur so vieles zulassen? Der Tag der Abrechnung kommt. Wenn ich hier lese, dass das Gewand von Jesus rot war, so lesen wir auch in Jesaja 63, dass sein Gewand bespritzt sein wird von dem Blut der Nationen. Der Tag kommt, wo Jesus selbst, vielleicht hast du dir Jesus noch nie so vorgestellt, wo Jesus die Kälter des Zornes Gottes treten wird. Aber das ist Jesus, das kannst du alles in der Bibel nachlesen. Und Jesus wird regieren, er ist der Herr, er ist der Herr der Situation. Und ich komme zum letzten Punkt. Jesus, die Wahrheit, die offenbart uns hier, dass alle Gläubigen in Jesus vollkommen gerechtfertigt sind. Und ich fange wieder von vorne an, wenn ich bei diesem Stichwort Jesus wurde gebunden, so sagt Jesus bereits, oder Gott sagt in Jesaja 49, ab Vers 24, sollte wohl einem Helden die Beute entrissen werden? Oder sollte rechtmäßige Gefangene entkommen? Ja, so spricht der Herr, auch die Gefangenen des Helden werden ihm entrissen werden und die Beute des Gewaltigen wird entkommen. Und ich werde den bekämpfen, der dich bekämpft, und ich werde deine Kinder retten. Und ich denke, das greift dann auch später Jesus im Lukas-Evangelium auf, wenn er in Kapitel 12 Lukas 11, ab Vers 21 sagt, wenn der Starke bewaffnet seinen Hof bewacht, ist seine Habe in Frieden. Wenn aber ein Stärkerer als er über ihn kommt und ihn besiegt, nimmt er sein ganze Waffenrüstung weg, auf die er vertraute, und seine Beute teilt er aus. Und das ist für mich so ein überwältigender Gedanke. Es ist ziemlich böse, was in dieser Welt passiert ist. Es ist böse, wie mein Herz eigentlich ist. Aber schau, Gott traf die Entscheidung, uns da rauszuholen. Und als Jesus auf diese Erde kam, dann hat er den Teufel, der die Macht über die ganze Menschheit hatte, hat er gebunden, diesen Starken. Er hat ihn gebunden und er hat ihm die Beute entrissen. Das war ich und du. Und wie es heißt, er hat die Gefangenschaft hinweggeführt. Wie groß ist das eigentlich? Und ich glaube, Jesus hat den Teufel gebunden durch seine Vollkommenheit. Er wurde in allem versucht wie wir, aber ohne Sünde. Dadurch hat er dem Teufel die Hände gebunden. Dadurch hatte er keinen Anklagegrund an Jesus. Das hat er auch von sich selbst gesagt. Johannes 14. In mir hat er nichts. Keinen einzigen Anklagegrund hatte Jesus. Und die Beute hat er entrissen durch seinen Tod. Indem er für mich und dich starb. Indem er auferstand. Indem die Fesseln des Todes ihn nicht halten konnten. Wie es heißt, Tod, wo ist dein Stachel? Da sind wir wieder beim Sinnbild Dornen. Wo ist dein Sieg? Jesus hat uns gerettet. Er ist der Löwe, der überwunden hat. Er ist das Lamm, das für uns geschlachtet wurde. Und deshalb bist du, lieber Bruder, liebe Schwester, wie du an Jesus glaubst und ganz egal, mit wie vielen Schwachheiten du noch zu kämpfen hast, du bist vollkommen gerechtfertigt. Und wie es in Römer 8 heißt, wer will gegen die Auserwählten Anklage erheben? Gott ist es doch, der rechtfertigt. Es gibt keinen einzigen Anklagegrund mehr gegen dich. Und Jesus klagt niemals seine Kinder an. Und wenn du Anklage in deinem Leben erlebst, auch bezüglich der Vergangenheit, bezüglich deines alten Lebens, dann stehe bei Jesus. Wie es auch ein hohe Priester getan hat, in Zacharia 3, wo wir lesen: Und er ließ mich den hohen Priester Jesua sehen, der vor dem Engel des Herrn stand, und der Satan stand zu seiner Rechten, ihm zu widerstehen. Und der Herr sprach zum Satan: Der Herr schelte dich, Satan. Ja, der Herr, der Jerusalem erwählt hat, schelte dich. Ist dieser nicht ein Brandscheit, das aus dem Feuer gerettet ist? Und Jesua war bekleidet mit schmutzigen Kleidern und stand vor dem Engel. Und der Engel hob an und sprach zu denen, die vor ihm standen, und sagte: Zieht ihm die schmutzigen Kleider aus. Und zu ihm sprach er: Siehe, ich habe deine Ungerechtigkeit von dir weggenommen, und ich kleide dich in Festkleider. Wisst ihr, und darüber dürfen wir nachdenken. Und vielleicht denkst du, mir fehlt jetzt ein bisschen die praktische Anwendung aus diesem Text. Wisst ihr, wenn wir nur ein Stück weit, wenn wir nur einen Tropfen von dem Ozean der Liebe Gottes schmecken könnten, ich glaube, wir wären bereit, uns zerreißen zu lassen für Gott. Wenn ich und du, wenn wir noch ein Stück weit mehr in diesen Text eindringen könnten, und ich glaube, wir könnten hier noch Jahre verweilen und darüber nachdenken, werden die Ewigkeit, wir werden nach tausend von Jahren im Himmel noch immer nicht die Tiefen des Evangeliums verstanden haben. Wenn wir das nur etwas verstehen, dann wird das Auswirkungen haben auf mein ganzes Leben. Und deshalb möchte ich euch ermutigen, auch mehr darüber nachzudenken, was Jesus hier für uns getan und vollbracht hat. Ich möchte noch andere Stellen vorlesen, die das verdeutlichen, was Jesus für uns hier gewirkt hat. Wie zum Beispiel Kolosser 1, Vers 22. Uns hat er versöhnt in dem Leib seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig und untadelig und unsträflich, oder man könnte sagen unverklagbar, vor sich hinzustellen, sofern ihr in dem Glauben gegründet und fest bleibt und nicht abbewegt werdet von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt. Und lasst mich das zum Schluss noch einmal kurz wiederholen. Wir haben gesehen, dass Jesus die Wahrheit ist. Die absolute Wahrheit. Es gibt nichts, was so wahr ist wie Jesus. Du weißt heute ganz genau, wie du aufgestanden bist und was du angezogen hast. Weißt du das wirklich? Bist du dir sicher, dass du jetzt hier sitzt? Weißt du, dass Jesus lebt und dass Jesus die Reinigung von unseren Sünden vollbracht hat, ist noch viel sicherer, wie das Wissen darum, dass du jetzt hier bist. Jesus ist die Wahrheit. Und die absolute Wahrheit ist, dass alle Menschen Sünder sind und verloren sind und abgrundtief böse sind. Das zeigt uns hier der Text, dass nicht nur Judas Jesus überlieferte, sondern auch die ganz Frommen im Volk, auch die hohen Priester, auch die ganze Volksmenge und auch die Soldaten. Und auch ich und du, wir sind daran schuldig geworden. Jesus, die Wahrheit, zeigt uns hier, dass der Mensch nichts anderes als Böses will. Als Barabbas und Jesus hingestellt wird, dann schreien sie alle nach Barabbas. Genauso auch wie im Alten Testament, als diese Engel nach Sodom und Gomorra kommen, um zu sehen, ob das Geschrei wirklich so furchtbar ist, was vor Gott gekommen ist. Und dann kommt die ganze Meute an das Tor von Lot und sie wollen, dass er die Engel herausgibt, damit sie vergewaltigen können. Gott schickt seine Engel und die Menschen wollen nur das Böse. Und genau das passiert hier mit Jesus. Das zeigt uns hier Jesus auf, dass die Menschheit abgrundtief böse ist. Aber zweitens zeigt uns Jesus hier auf, und was die Wahrheit ist, dass Gott Liebe ist und dass niemand größere Liebe hat als Gott. Wie es heißt, nicht mal seinen Sohn hat er für uns verschont. Wie sollte er uns in ihm auch nicht alles schenken? Gott hat seinen Sohn für dich hingegeben. Das ist die Wahrheit. Es ist die Wahrheit, lass dir das von niemandem streitig machen. Gott bindet seinen Sohn mit meiner und deiner Sünde. Gott schlachtet ihn für uns. Es gefiel ihm, ihn zu zerschlagen. Er ließ ihn leiden. Jesus nahm meine und deine Stelle ein. Gott hat dich erwählt, damit du seinem Sohn gleich wirst. Gott hat dein schmutziges Gewand auf Jesus gehängt. Er hat den ganzen Fluch im Sinnbild dieser Dornen auf Jesus gedrückt und hat an ihm das Gericht vollzogen. Jesus nahm den ganzen Zorn Gottes auf sich. Aber dies zeigt uns auch, dass alle Menschen bereits gerichtet sind, die ihn nicht annehmen. Und so heißt es auch im Hebräerbrief. Jemand, der das Gesetz Moses verworfen hat, stirbt ohne Barmherzigkeit auf die Aussage von 2 oder 3 Zeugen. Wie viel schlimmerer Strafe, meint ihr, wird der Wert geachtet werden, der den Sohn Gottes mit Füßen getreten und das Blut des Bundes, durch das er geheiligt worden ist, für gemein erachtet und den Geist der Gnade geschmäht hat? Wer das jetzt nicht annimmt, was Jesus für ihn getan hat, der verdient den ewigen Tod. Und vor dieser Entscheidung stehe ich und du, lieber Zuhörer, heute. Heute ist noch der Tag des Heils. Heute steht Gott noch mit ausgestreckten Armen. Und auf der einen Seite ist der Barabbas der Mörder. Und auf der anderen Seite ist der Sohn. Du kannst dich nur für eines der beiden entscheiden. Du kannst keinen Mittelweg finden. Du kannst keinen Mittelweg finden. Es gibt keinen Weg dazwischendurch. Es gibt auch Kinder, die das ganz gut verstanden haben. Der Bernhard sagte vor kurzem, ich habe ein gutes Beispiel gefunden. Er sagte, entweder habe ich die Maus oder ich habe sie nicht. Die haben ja so kleine Mäuse als Haustiere. Und so ist es auch bei Gott. Entweder hat man den Glauben oder man hat ihn nicht. Entweder bist du ergriffen von Gott und von dieser Geschichte. Entweder bist du ergriffen von Jesus und dein Leben gehört ihm. Oder du gehörst einem anderen. Aber vor dieser Entscheidung stehen wir auch als Christen, wenn wir in dieser Welt leben. Auf unserer Arbeitsstelle sind verschiedene Verlockungen da. Und es ist immer die Frage, für wen entscheidest du dich? Für das Böse oder für das Gute? Wenn ich mich für das Böse entscheide, dann muss der Barabbas aufleben in mir, das Böse. Und das Leben von Jesus muss in mir sterben und abnehmen. Oder entscheide ich mich für Jesus? Ich sage, nein, diesen Gedanken denke ich jetzt nicht mehr zu Ende. Keine Sekunde länger will ich über diesen Gedanken nachdenken. Herr Jesus, erfülle du mich jetzt und nimm dieses Böse jetzt weg. Ich glaube, dass du für mich gestorben bist und ich nehme deinen Sieg in Anspruch. Dann darf das Leben Jesu in mir größer werden. Dann darf Jesus in mir aufleben. Auch wir stehen tagtäglich vor dieser Entscheidung. In der Gemeinde, da kommt böser Gedanke über den Bruder und die Schwester. Negativer Gedanke. Für was entscheide ich mich? Gebe ich diesem Gedanken Raum? Oder entscheide ich mich für Jesus und für die Liebe? Und wie wir wissen, haben wir keinen Anklagegrund, auch nicht gegen irgendeinen Bruder und eine Schwester. Weil uns wurde ja so viel vergeben. Wie wollen wir jetzt andere anklagen? Und wenn ich was erkennen darf, irgendeinen Fehler, dann zeigt mir das Gott doch, damit ich für diesen Bruder und für diese Schwester Fürbitte leisten darf. Du bist vollkommen gerechtfertigt und angenommen bei Gott, wenn du das angenommen hast. Er hat die Kleider des Heils angezogen und wir werden mit ihm regieren in alle Ewigkeit. Amen.